The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Montag, der 28. November. Vor mehr als einem Jahr haben wir in Deutschland eine neue Bundesregierung gewählt. SPD, Grüne und FDP bekamen den Zuschlag der Wählerinnen und Wähler. Überglücklich und beseelt vom Sieg war sich die Koalition einig in ihrer Mission. Sie wollen fortschrittlich sein.
Wir sind für das Miteinander in Europa und das Gelingen des Fortschritts verantwortlich.
In einer Fortschrittskoalition auch für eine wirkliche Erneuerung sorgen.
Ein fortschrittliches Zentrum aus dieser gemeinsamen eigenständigen Haltung gegenüber dem Status quo.
Auch bei der Kanzlerfrage waren sie sich sicher. Olaf Scholz ist die richtige Wahl für den Posten des Bundeskanzlers. FDP-Chef Christian Lindner hatte über seinen neuen Chef nur Positives zu berichten.
Wir haben ihn erlebt als eine starke Führungspersönlichkeit, die über die Erfahrung und Professionalität verfügt, dieses Land in eine gute Zukunft zu leiten. Und deshalb wird Olaf Scholz ein starker Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland sein.
Doch diese Harmonie war nur von kurzer Dauer. Der Ukraine-Krieg, die Inflation, die Energiekrise und die steigenden Preise führen in der Ampelkoalition vermehrt zu Streitigkeiten und Unstimmigkeiten. Bisheriger Höhepunkt ist wohl die Diskussion zwischen Robert Habeck und Christian Lindner, die sich partout nicht über die Laufzeitverlängerung der drei AKWs in Deutschland einigen konnten. Das sorgte für verstimmte Gemüter und patzigen Antworten seitens Robert Habeck in den ARD-Tagesthemen.
Nun sind die Zeiten gerade so ernst, eben wie Sie sagen. Da bräuchte es eine Bundesregierung, die an einem Strang zieht, bei all den Paketen und den sozialen Maßnahmen, die Sie jetzt noch umsetzen wollen. Stattdessen streiten Sie sich seit Wochen mit der FDP um die AKW-Laufzeiten. Und das Hickhack geht ja immer noch weiter.
Ja, was ist die Frage?
Ja, die Frage ist, wollen Sie das nicht beilegen, dieses Hickhack?
Selbstverständlich.
Und was machen Sie, um das zu tun?
Reden.
Da half am Ende nur noch das Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz. Er machte von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch und beendete damit den Streit. In diesem einen Jahr Regierungszeit ist also schon viel passiert. Zeit zurückzublicken und selbstkritisch zu reflektieren. Das hat jetzt SPD-Chef Lars Klingbeil gemacht. In einem Interview mit der Bild am Sonntag gab er der Ampelkoalition die Schulnote 3+. Dabei sagte er, Zitat, ein bisschen weniger öffentlicher Streit führt auch dazu, dass Noten besser werden. Ich verstehe, dass dieses Regierungsjahr allen viel abverlangt hat, aber manche Diskussion war zu lang, zu öffentlich, zu personalisiert. Zitat Ende. Ob die selbstkritische Analyse von Lars Klingbeil zu dem richtigen Ergebnis gekommen ist, das bespreche ich jetzt mit Pioneer-Vize-Chefredakteur und SPD-Kenner Gordon Repinski. Guten Morgen, Gordon.
Ja, guten Morgen, Chelsea.
Eine 3+ ist doch eigentlich eine halbwegs solide Note. Auf welches Ergebnis würdest du denn kommen?
Ja, Chelsea, die 3+ ist ganz solide. Also lass es mich mal so fassen. Ich würde sagen, eine 2 in der Umsetzung, eine 5 in der Kommunikation, vielleicht dann insgesamt eher eine 3-. Wie komme ich dazu? Die Ampel hat ja schon viel umgesetzt. Die Hilfspakete, ein neuer energiepolitischer Kurs, die Zeitenwende, zuletzt das Bürgergeld. Aber irgendwie gab es immer nebenbei Streit. Und so wirkte es dann doch, als würde man nicht so gut miteinander klarkommen. Deswegen die 5 in der Kommunikation und ein kleines bisschen schlechter in der Einschätzung als der SPD-Chef.
Ja, da bin ich, glaube ich, ganz bei dir. Was ist eigentlich das Problem der Ampelkoalition? Sind es die Streitigkeiten, die Machtkämpfe oder ist es doch vielleicht einfach fehlende Regierungskompetenz?
Na, es sind natürlich auch wirklich schwierige Zeiten, in denen diese Ampel-Koalitionspartner regieren müssen. Überleg mal, wir haben die sicherheitspolitische Krise mit dem Ukraine-Krieg gefolgt von der energiepolitischen Krise. Die Haushaltskrise kommt wahrscheinlich als nächstes. Die Corona-Krise ist auch immer noch irgendwie da. Also das ist schon eine ganze Menge, was da zu bewerkstelligen ist. Und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Ansätze. Während die FDP vielleicht gerade jetzt auf Eigenständigkeit, auf einen liberalen Ansatz, vielleicht eher auf Steuersenkungen setzt, setzen würde, sagen natürlich Grüne und SPD, jetzt müssen die Wohlhabenderen einen größeren Teil leisten. Dann haben wir bei den Atomkraftwerken diesen ideologischen Clash gehabt. Also das ist schon alles nicht ganz einfach, auch von der Zusammensetzung. Es ist auch als Dreierkombi so noch nicht da gewesen. Und insofern ist das eine schwierige Zusammensetzung in einer schwierigen weltpolitischen Lage.
Wenn wir beim Thema Noten und Schule bleiben, im Sommer steht ja die Versetzung an. Glaubst du, bis dahin wird sich die Ampelkoalition verbessern können?
Tja, das wird natürlich nicht ganz einfach, denn auch politisch werden die Zeiten ja nicht leichter. Das Geld wird langsam knapp und dann konkurrieren eben auch die Politikmodelle innerhalb der Ampel. Das ist ja auch der Konflikt, den wir im Moment erleben. Lars Klingbeil hat ja zum Beispiel nicht nur gesagt, er gibt der Ampelkoalition eine 3+. Er hat ja auch gesagt, naja, wir werden natürlich das Thema Finanzierung des Haushaltes jetzt nach vorne stellen. Da steht im Prinzip schon der nächste Konflikt mit den Liberalen im Raum. Aber die drei Partner müssen sich zusammenraufen, denn weder SPD noch Grüne noch FDP haben im Moment eine richtige Alternative. Also wenn du mich fragst, im Sommer gibt es eine Versetzung, aber mit Eintrag, dass es danach besser werden muss.
Vielen Dank für deine Einschätzung, Gordon, und bis später.
Danke dir, Chelsea.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Nouriel Roubini ist weltberühmter Ökonom in New York. Er hat unter Präsident Bill Clinton das Weiße Haus beraten. Und im Interview mit Gabor Steingart hat er eine knallharte Botschaft parat. China und der Westen, die koppeln sich, ob wir wollen oder nicht.
My view is that we are going in a process of gradual deglobalization, of decoupling, of fragmentation of global supply chains, of balkanization of the global economy, because of geopolitics.
Außerdem Anne Schwedt und Annette Weisbach berichten von Rekordzahlen rund um den Black Friday und sie verraten die wichtigsten Börsentermine der Woche. Wir hören von einer luxuriösen Sportart in der Wüste und von den königlichen Ambitionen von Barbara Streisand.
Now we won't back down until China stops cheating our workers and stealing our jobs, and that's what's going to happen.
Donald Trump und sein Lieblingsthema, das mächtige China ökonomisch auf Abstand halten. Aber auch Nachfolger Joe Biden spricht klare Sprache beim Thema China und würde sogar Taiwan militärisch zur Seite stehen.
Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that?
Yes.
You are.
That's a commitment we made.
Egal ob Republikaner oder Demokraten, die Haltung zum Reich der Mitte ist ähnlich. Wo stehen Deutschland und Europa in diesem geopolitischen Poker? Können wir uns diesem neuen Kalten Krieg entziehen? Wie umgehen mit China, aber auch mit Russland und Iran? Gabor Steingart, Herausgeber von The Pioneer, hat Nouriel Roubini angerufen. Der Mann ist ein streitbarer Nationalökonom. Er hat für die Clinton-Regierung das Weiße Haus beraten. Er ist Professor an der New York University und sein neues Buch trägt den Titel Mega Threats: 10 Bedrohungen unserer Zukunft und wie wir sie überleben. Das Gespräch ist nichts für schwache Nerven. Roubini hält einen dritten Weltkrieg für möglich. Er sieht verschiedene Konfliktfelder, den Russlandkrieg, der Iran, der nuklear aufrüstet, und einen kalten Krieg zwischen China und den USA. Am Samstag erscheint das ganze Gespräch. Heute Morgen hören wir mal rein.
A warm welcome to Nouriel Roubini. Good to have you with us, Nouriel.
A great pleasure being with you today.
You recently predicted a World War III. Are you really serious about the chance for a new hot war between the superpowers? What are your main arguments?
Well, I did not predict that for sure we're going to have World War III. I pointed out we're certainly in a geopolitical depression where there are a number of revisionist powers. We already have a hot war, of course, with the brutal Russian invasion of Ukraine. We don't know how this conflict is going to escalate, but there are scenarios in which this conflict could escalate in a direction where it involves also NATO and it involves the use of non-conventional weapons.
Hopefully you are wrong. Let me be devil's advocate. China seems not to be interested, we have learned at the G20 meeting. Joe Biden has left Afghanistan, and even Donald Trump is not hawkish. Coming home was more or less his campaign promise to the U.S. Army.
Certainly what happened in Bali and the signal that China gave to Russia. They said we're friends, we're allies, but warning about the use of non-conventional weapon that risk may be reduced for the time being. But as you know, the Russians are losing in Donbas. And at some point, this thing could escalate because it would threaten the regime of Vladimir Putin. And there could be a situation in which this conflict, first of all, gets involved other NATO nations. And if that happens, something that is conventional could become unconventional. I'm not saying it's likely.
Okay, I understand.
It's a possibility.
It's a possibility.
So that's one. Second one is that the situation between Iran on one side and Israel, but also increasingly the U.S., right now is escalating. I think that the Iranians realize that even if there was a nuclear deal 2 years from now, Trump or another Republican can come to power and essentially throw it in a dustbin like they did with the first joint comprehensive plan of action. Therefore, Iran has made a strategic choice of essentially becoming an ally with Russia and China and other revisionist powers. So Iran is lost. And Iran also realizes that one way of maintaining, how to say, preventing regime change in Iran might be essentially having a nuclear weapon. On the other side, the nuclear weapon will be an existential threat for Israel, but also for the United States, because it could lead to an escalation where other powers in the Middle East could become nuclear. You know, the Saudi could buy one from Pakistan, Turkey and others could also go nuclear. And then there is this situation about US and China. We know there is a Cold War. So the question is how much colder this Cold War becomes, and secondly, whether that Cold War could eventually become a hot war on the issue of Taiwan.
Rubini glaubt, dass die Welt sich entkoppelt, weil moderne Technologie vor allem Daten speichert. Die Chinesen wollen keine Tesla-Autos, die lauter Daten erfassen, die nach Amerika geschickt werden und umgekehrt genauso. Er glaubt, dass das Primat der Ökonomie abgelöst wird durch die Politik. Die Welt teilt sich in zwei Lager. Das ist zumindest seine Prophezeiung.
You think that the Chinese are going to allow a system where either Tesla or European car makers have autonomous vehicles, millions of them in China, using a 5G and using big data, AI, machine learning that is American or European? No way. They're already complaining to Tesla because Tesla is collecting data on Chinese cars and Chinese drivers and vice versa. Would we ever allow in Europe or the United States a system of Chinese autonomous vehicles that are set by AI, big data and 5G of China? Of course not, because they can shut down in a second our transportation system and we can shut down their transportation system. So if you're looking ahead as a German car maker, right now you're selling only cars. Tomorrow you're selling electric vehicles, but eventually the future of automobiles is self-driving and autonomous cars. And then you have to ask yourself, will you be able to have a system of German cars that can be used in China? My answer is no. It's not going to happen.
That's a new political argument. That's what international trade is and was all about. We buy, we sell, we cooperate. We are selling power plants, for example, to China. We are still clinging to their products. They are clinging to our products. We are not independent. That's what international trade is all about.
International trade is all about, but we live in a world of geopolitical tensions. My view is that we are going in a process of gradual deglobalization, of decoupling, of fragmentation of global supply chains, of balkanization of the global economy because of geopolitics. And increasingly, you'll have two areas of influence where you have two separate economic, monetary, financial, technological, trading, investment, political, and geopolitical system. One is going to be around the United States, Europe, the West, and their own allies in Asia, in other parts of the world. And another pole is going to be the Chinese one, where China, Russia, Iran, North Korea, increasingly Pakistan and a few other countries and many emerging markets that are poor in Africa or in other parts of the world are going to be in the sphere of influence of China.
That's the direction Washington wants the world to go into. But the German CEOs of the big corporations and even the politicians, they don't buy it, Nouriel. They don't buy it. They say, even in the darkest day of the Cold War, we have done so much trade with the GDR, with Hungary, but also with Russia. We are built on cheap Russian gas during all the decades. And so what?
And you saw what happened to that when you are relying on cheap Russian energy. Then now it's a nightmare for German industry where there is a geopolitical problem right now with Russia.
Of course.
And, you know, before you were doing trade with the Soviet Union, it was trade in commodities and you would sell them some goods and services. What I'm saying is in a new Cold War, first of all, even if there is a resolution of this Ukraine thing, I don't think that any European would ever want to be any more subject to the threat of Russia cutting off natural gas or oil. So Europeans have to 100% decouple from Russia. That's guaranteed.
But that's a relatively small country. Economically, Russia is not a big player. China is very much different. So what is your prediction for the growth perspective of especially the German export-based model?
As I said, in a world where there is a geopolitical depression and where a decoupling between US and China will occur, unfortunately, I do agree that many of the friends and allies of the United States in Europe, in Asia, in Latin America, in the Middle East, they do more trade and investment in business with China than they do with the United States, approximately. But in that world where there is a geopolitical depression and China is becoming not such a threat to the United States, but economically, tomorrow everything has data, technology, information. So we need that separation and division of the world in two separate economic and trading blocks. I'm not saying there'll be zero trade between them, but there'll be much less trade than there was in the past.
Sie merken, der Mann ist leidenschaftlich kontrovers. Das ganze Gespräch erscheint am Samstag auf thepioneer.de. Man muss nicht in allem seiner Meinung sein, aber man sollte ihm zuhören.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen die Anleger interessiert auf den Online-Handel nach dem Black Friday. Alles dazu weiß Anne Schwedt, unsere Frau in New York. Guten Morgen, Anne.
Hallo, Chelsea.
Dieser Black Friday war rekordverdächtig, Anne. Wie sind die Zahlen?
Ja, insgesamt gaben die Menschen am Black Friday über 9 Milliarden Dollar beim Online-Shopping aus. Das sind 2,3% mehr als letztes Jahr. 48% der Bestellungen wurden übers Handy aufgegeben. Auch das ist ein neuer Rekord. Besonders bei Elektroprodukten, Spielzeug und Sportequipment griffen die Schnäppchenjäger zu. Da wurde jeweils bis zu 3-mal so viel ausgegeben wie an einem normalen Tag. Das ist alles ziemlich beachtlich mit Blick auf die hohe Inflation. Da hätte man ja eigentlich meinen können, dass das den Menschen die Shopping-Laune irgendwie verdirbt. Wenn man aber genau hinschaut, sieht man, dass 78% mehr Menschen auf sogenannte Buy-Now-Pay-Later-Optionen zurückgegriffen haben. Das heißt, sie haben ihre Produkte auf Raten gekauft und sich damit letzten Endes neu verschuldet, um nicht auf ihre Einkäufe verzichten zu müssen. Aber nicht nur der Black Friday war rekordträchtig. Auch am Tag davor, am Thanksgiving-Donnerstag, wurde online eine Rekordsumme von 5,3 Milliarden Dollar ausgegeben. 2,9% mehr als letztes Jahr. Und auch heute könnte noch mal eine Menge dazukommen. Heute ist ja Cyber Monday, der größte Online-Shopping-Tag des Jahres mit besonderen Angeboten für eben Online-Schnäppchenjäger. Analysten glauben, dass da noch mal 11,2 Milliarden Dollar ausgegeben werden. 5,1% mehr als letztes Jahr.
Dann schauen wir noch auf die kommende Woche. Auf welche Termine kommt es an für die Broker an der Wall Street?
Diese Woche gibt es eine Menge neuer Wirtschaftsdaten, zum Beispiel neue Daten zum Verbrauchervertrauen, die zweite Schätzung zum Wirtschaftswachstum vom dritten Quartal, Daten aus dem Baugewerbe und am Freitag dann alle Augen auf den neuen Arbeitsmarktbericht von November. Da schaut die Wall Street ja ganz genau hin, weil der ja Aufschlüsse darüber gibt, wie es um den Arbeitsmarkt steht mit Blick auf die Zinserhöhungen. Die Notenbank versucht ja, den Arbeitsmarkt aktiv zu schwächen, um die Inflation nach unten zu bringen. Außerdem gibt es wieder neue Quartalszahlen, unter anderem von Intuit, Salesforce und Dollar General. Und besonders spannend wird auch der New York Times Dealbook Summit am Mittwoch. Da sprechen unter anderem Amazon-CEO Andy Jassy und Meta-Chef Mark Zuckerberg. Und auch der Ex-CEO der insolventen Kryptobörse FTX, Sam Bankman-Fried, soll da sprechen. Also es wird wieder mega spannend diese Woche, Chelsea.
Danke, Anne. Und damit zu Annette Weißbach in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Was wird in dieser Woche wichtig für die Anleger?
Diese Woche stehen vor allem die neuen Inflationszahlen für Deutschland am Dienstag und dann für die Eurozone am Mittwoch im Fokus. Es wird erwartet, dass die Inflation ein bisschen zurückgeht im Verhältnis zum Oktober, dass sie im November leicht gesunken ist aufgrund der etwas niedrigeren Energiepreise. Aber Volkswirte gehen davon aus, dass das im Dezember dann doch schon auch wieder anziehen dürfte aufgrund der Strompreise, die dann noch höher ausfallen könnten. Es gibt wieder Einzelhandelsdaten und auch Arbeitsmarktdaten. Und in puncto Inflation wird besonders interessant sein, was die EZB-Notenbanker bei verschiedenen Reden in dieser Woche sagen werden. Denn die große Frage, die den Markt wirklich, wirklich interessiert, ist, ob die EZB die Zinsen um 50 oder um 75 Basispunkte im Dezember erhöhen wird. Ansonsten gibt es auch wieder eine Reihe von Kapitalmarktausblicken. Heute zum Beispiel von der DWS, etwas später in der Woche von der französischen Großbank Société Générale. Von Unternehmensseite ist es relativ übersichtlich. Nur die Adler-Gruppe wird das dritte Quartal präsentieren. Natürlich sehr interessant aufgrund der Schieflage des Unternehmens. Dann bekommen wir auch Quartalszahlen von der Immobilienfirma Aroundtown, die ebenso leicht in Schieflage geraten ist. Im Ausland gibt es Zahlen von EasyJet und den Investorentag bei Novartis in Basel.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass manche Kamele ein luxuriöseres Leben führen als so manche Menschen. In Katar findet gerade nicht nur die Fußball-Weltmeisterschaft statt, sondern auch Kamelrennen mit den teuersten Tieren des Landes. Ein gutes Kamel kann schon mal mehrere hunderttausend Dollar kosten und so werden die Tiere dann auch behandelt, nämlich wie Stars. Ihre Besitzer wollen für die Tiere nur das Beste, regelmäßige Arztbesuche und natürlich nur das feinste Futter. Kamele haben eine lange Tradition in Katar, wie ein Besitzer den Kollegen der ARD erzählt.
Früher sind die Menschen mit den Kamelen gereist, um Handel zu treiben und Nahrung und Trinken zu beschaffen. Sie sind unser Kulturerbe, aber auch unser Nationalsport.
Die Rennen sind ein regelrechtes Spektakel für die Kataris. Früher wurden Kamele bei den Rennen von Kindern geritten. Das ist heute verboten. Jetzt sitzen kleine Roboter mit integrierter Peitsche zum Antreiben auf dem Rücken der Tiere. Die Besitzer heizen die Tiere zusätzlich aus ihren SUVs an. Der Hauptgewinn ist ein nagelneuer SUV und die Fußball-WM im einstündig entfernten Doha scheint hier ganz weit weg zu sein.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass Barbara Streisand die erste jüdische Königin von Großbritannien hätte sein können, wenn man den Gerüchten glauben mag.
I said, you know, if I played my cards right, I could have wound up being the first Jewish princess.
Das sagt sie selbst augenzwinkernd in einem Interview. Denn King Charles, damals noch Prince of Wales, soll seit Jugendjahren schon ein großer Bewunderer der New Yorker Sängerin gewesen sein. So notiert es auch sein Biograf Christopher Anderson.
Charles had, as a young man, an immense crush on Barbra Streisand. Even at Cambridge University, he had Barbra Streisand's poster on the wall of his room.
1974 lernten sich Streisand und der heutige König kennen. Zwar nicht bei einem romantischen Date im Kerzenlicht, sondern am Filmset in L.A. Trotzdem ging ein Traum für den noch jungen Prinzen in Erfüllung. Bei dem Kennenlernen gab es Very British Tea, wie Streisand hier dem Fernsehsender ITV erzählt.
Yeah, I remember when I was recording at Warner Brothers, I was drinking tea. And he asked to meet me. So he came to the recording studio and I offered him a sip of tea, which was milk. I thought they didn't have to test me for poison or something. No, but no, we became friends.
Doch nicht nur das, Charles bemühte sich um Streisands Aufmerksamkeit. Er schickte ihr Blumen aus dem Königsgarten und es kam zu weiteren Verabredungen. Daraus entwickelte sich zwar keine Liebesgeschichte, doch die beiden pflegen bis heute noch eine gute Freundschaft. Deshalb gab es nun auch die Einladung vom König zur Krönung im Mai nächsten Jahres. Streisands Chancen wiederum in diesem Leben noch einmal Königin zu werden, stehen schlecht. Doch das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, wie die Sängerin Lorde schon treffend besungen hat. Ich wünsche Ihnen jetzt einen royalen Start in diesen neuen Tag. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir hören uns morgen hier wieder. Same time, same place. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care.